Willkommen zu einer neuen Folge unseres DDS-Podcasts Ungehobelt, der Podcast für das Holzhandwerk. Mein Name ist Katharina Feuer, Chefredakteurin von DDS, dem Magazin für Möbel und Ausbau. Ich habe mit Stefan Wolters von der Tischlerei Prototyp in Kiel geschnackt. Würdest du ein rosa T-Shirt tragen? Würdest du mit deinem Chef Mittag essen? Würdest du zugeben, dass du etwas nicht weißt? Stefan führt seine Möbeltischlerei recht unkonventionell. Und es funktioniert, seit immerhin 15 Jahren. Er kann sich vor Jobanfragen kaum retten. Sein 12-köpfiges Team, darunter 4 Azubis, ist motiviert, jung und divers. Aber hört selbst rein.
Ihr fabriziert Unikate und seid eine Möbeltischlerei, korrekt?
Ausschließlich.
Ausschließlich.
Ausschließlich Möbel. Und Unikate schreiben sich viele auf die Fahne. Wir sagen unseren Kunden, dein Möbel bauen wir garantiert nicht nochmal. Es gibt Kunden, die zu uns kommen und die sagen, sie haben auf unserer Website einen schönen Tisch gesehen, den hätten sie auch gerne. Dann freue ich mich erstmal, dass sie den Tisch schön finden und freue mich, dass sie deswegen zu uns gekommen sind. Aber letztendlich, wenn du dich auf die Kunden einlässt, dann ist wahrscheinlich nachher das Material ein anderes oder im Design, Finish der Tisch ein bisschen anders. Aber wir würden den Tisch so auf keinen Fall nochmal bauen, weil ich einem anderen Kunden, dem ich gesagt habe, das ist dein Tisch, den gibt es nicht nochmal, das ist tatsächlich von unserer Seite aus ein Versprechen.
Und dieses Design, was ihr jetzt seit letztem Jahr bei euch mit intern aufgebaut habt, ist das auch reines Möbeldesign oder geht ihr darüber mehr in den Raum?
Beides, weil wir beides auch schon immer machen. Also wir gestalten dir deinen ganzen Raum, deinen ganzen Laden, was auch immer, von mir aus auch ein ganzes Restaurant. Aber es ist hauptsächlich Möbeldesign, was bei uns aber immer aus dem Raumdesign sich erschließt, weil wir ja zu den Kunden fahren, einen Raum sehen und dann ein passendes Möbel dazu finden, was die Funktion erfüllt, die der Kunde sich wünscht oder die Kundin. Und das beste Lob, was wir bekommen können, ist, dein Möbel steht hier und fühlt sich an, weil es wäre schon immer da. Mhm. Das ist so. Dann wissen wir, wir haben getroffen.
Perfekt. Auf eurer Seite sind ja auch sehr schöne Beispiele dafür zu sehen. Ich habe vorhin mal geguckt. Wenn du sagst, letztes Jahr habt ihr sogar zwei Azubis genommen, das hört sich für mich an, als ob du jetzt keine Probleme hast, irgendwie Leute zu finden, Personal zu finden. Also beim Stichwort Fachkräfte finden, da hast du jetzt nicht so richtig Schmerzen, sondern anscheinend eher die Auswahl, oder?
Ja, also wenn du eine bisschen ausführlichere Antwort haben möchtest, ist es tatsächlich so, dass wir bei Fachkräften überhaupt gar keine Probleme haben, egal ob es der Auszubildende, der Praktikant, die Praktikantin ist, da geht es los, bis zu den ausgelernten FacharbeiterInnen. Warte mal ganz kurz, sorry, ich musste mal kurz eine Frage beantworten. Genau, danke. Genau, das ist wirklich so, wir haben so viele Anfragen tagtäglich. Okay. Dass es so ist, dass ich schon meinem Team mit die Aufgabe gegeben habe, zu sagen, Leute, guckt euch die Mails an, was sowieso ein Teil des Konzeptes meiner Firma ist, und beantwortet schon mal so die eine oder andere Anfrage, weil ich auch viele andere Dinge am Tag zu tun habe. Und wir haben im Schnitt
perfekt.
2 bis 4 Anfragen pro Tag.
Pro Tag.
Seit Jahren.
Crazy. Was macht ihr anders? Was machst du anders als alle anderen, die tatsächlich da ja Probleme haben? Also das ist ja nicht herprojiziert, sondern das ist ja ein Fakt.
Ja. Also es ist erstmal so, dass wir PraktikantInnen nehmen.
Perfekt.
Immer schon.
Perfekt.
Das hat sie natürlich rumgesprochen in den Schulen, im Bekanntheitsumfeld der unterschiedlichsten Kunden und Kunden, im Freundeskreis, wo die Kinder jetzt Teenager werden. Ich weiß, dass sich das an der Uni rumgesprochen hat, sowohl an der Design-Uni, die wir hier haben, als auch an der normalen Uni. Wir sind Social-Media-mäßig auf allen Kanälen präsent. Das heißt, auch junge Menschen kriegen uns mit. Wir haben, glaube ich, moderneren Internetauftritt, weil die Klicks, die wir auf unserer Seite haben, sind im Tausenderbereich pro Monat. Das ist natürlich, wenn das erstmal passiert ist, ist es ja automatisch ein bisschen so ein Multiplikator, so dass man uns auch schnell findet. Wir haben verschiedenste Logos, Sticker von unserer Firma, die ich grundsätzlich, wenn ich in der Stadt bin, auch stickerbombmäßig verteile. Wir haben Arbeitskleidung, die von der Baseballjacke über ein cooles Shirt, ein cooles Holzfällerhemd. Ich bespreche immer im Team, wenn ich neue Arbeitskleidung anschaffe, für den Winter, für den Sommer, wie auch immer, was wir nehmen wollen. Und beim letzten Mal sind zum Beispiel rosafarbene T-Shirts dabei rausgekommen oder eben Baseballjacken oder zum Herbst waren das dann Holzfällerhemden. Und nicht, wir sind weg von der Standard-Tischlerkleidung oder der klassischen Uniform. So anders, dass die Mitschüler meiner Auszubildenden unsere Kleidung als Merch kaufen wollen. Was crazy ist, weil die ja in anderen Tischlereien arbeiten. Die wollen trotzdem mit unseren Sachen rumlaufen. Das ist wirklich crazy. Und wir sind bis November 26 mit Praktikanten und Praktikantinnen ausgebucht, zweizügig.
Hey, Wahnsinn.
Und daher können wir natürlich auch ganz entspannt unsere Auszubildenden rauspicken.
Ihr seid ein sehr junges Team, das kann man auch auf dem sehr charmanten Teambild auf der Seite sehen, aber dennoch auch sehr divers. Also du hast jetzt nicht nur junge Azubis und Praktikanten, sondern es muss ja irgendwo auch Erfahrung im Betrieb sein und auch jemand, der sozusagen anlernen kann und das alles begleiten kann. Wie ist da die Mischung? Also du bist sozusagen der Chef, hast den Hut auf und aber ich habe jetzt auch schon dazwischen gehört, du bist nicht der Chef, sondern dir ist es auch wichtig, dass andere da mitreden dürfen. Ja. Genau, also was für eine Altersstruktur und auch sonst erscheint mir das alles ein bisschen diverser zu sein, habt ihr.
Richtig.
Inklusive Hund.
Was sagst du?
Inklusive Hund, meinte ich noch.
Ja, genau, inklusive Hunde sogar. Genau. Denen wir auch noch was beibringen. Aber um es mal übergreifend zu sagen, ist es so, dass ich möchte, dass das Team gemeinsam wächst. Das bedeutet für mich im Detail, dass jeder von jedem lernt. Und ein ganz wichtiger Faktor, und das musste tatsächlich jeder, der bei mir angefangen hat, egal ob, also selbst die Praktikanten kennen das nicht aus unserer Gesellschaft, weil das auch in unserer Gesellschaft nicht so vertreten ist.
Perfekt.
Fragen ist für mich keine Schwäche, sondern Fragen ist für mich Stärke. Nämlich zu sagen, ich weiß das nicht, ich frage dich. Dann weiß ich's, dann bin ich um meinen Punkt reicher in meinem Wissen.
Perfekt.
Und wie oft hören wir, Entschuldigung, ich habe mal eine Frage oder tut mir leid, dass ich störe, ich habe mal eine Frage oder. Und es ist so bei uns, deswegen auch eben zum Beispiel die Unterbrechung oder wenn ich Termine habe mit Kunden und Kundinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dürfen jederzeit reinkommen und eine Frage stellen. Ich unterbreche jegliches Gespräch und keine Ahnung, man würde ja so schön sagen, wenn es der Pass wäre, würde ich das Gespräch unterbrechen, weil es natürlich darum geht, dass die Leute in der Werkstatt weiterarbeiten können sie aber nicht in dem Moment, wo sie eine Frage haben. So, und leuchtet je früher sie diese Frage vernünftig beantwortet bekommen, desto eher können sie weiterarbeiten. Und wenn du den Kunden sagst, guck mal, er musste keine Sekunde warten, er konnte direkt an deinem Projekt weiterarbeiten, weil ich gleich die Frage beantwortet habe, dann denkt der Kunde, wow, das ist cool. Und deswegen sage ich, bringt euch untereinander was bei. Ich bin so ein bisschen die Bank, weil ich seit 35 Jahren in dem Beruf bin, ausschließlich im Möbelbau. Und so die letzte Instanz, wenn keiner in der Werkstatt die Frage beantworten konnte, dann kommen sie ins Büro und Stefan, Frage. Oder ich bin ein, zwei Tage mit in der Werkstatt. Aber ich habe noch einen, der ist 37, das ist mein ältester Mitarbeiter, der ist auch schon sehr lange in dem Beruf, der hat sehr viel Erfahrung, der kann sehr viel beantworten. Und einfach, ja, noch einen, der 37 ist, der ist allerdings noch nicht so lange im Beruf, aber wir wissen ja, mit fortgeschrittenem Alter ist eine gewisse Erfahrung, die dazu führt, dass man manchmal aus verschiedensten Situationen, die man erlebt hat, eine Antwort hat, obwohl man auf die Frage direkt gar nicht antworten könnte, weil man das selber noch nie gemacht hat. Aber diese Erfahrung, die man schon gesammelt hat, die ergibt die Antwort. Und so geht es mir ganz oft. Ich habe ganz viele Sachen gemacht in meinem Leben und irgendjemand kommt rein, hat eine Frage zu irgendeinem Thema. Ich habe das selber vielleicht noch gar nicht gemacht, aber aus den ganzen anderen Erfahrungen habe ich die Antwort dazu. Und das Wichtigste ist immer, dass sie selber versuchen, die Antwort zu finden.
Und trauen sich es aber auch dadurch, dass du da diesen Vertrauensvorschuss gibst, so hört sich das jetzt für mich an.
Ja, also keiner, der hier nicht fragt.
Okay.
Ich habe, also von meinen Azubis ist es so, meine Azubis kriegen nie eine Zeitvorgabe. Das wissen die wenigsten. Es ist gesetzlich gar nicht erlaubt, als Ausbilder Azubis eine Zeitvorgabe zu geben. Azubis dürfen keine Zeitvorgabe haben. Die kriegen sie von mir auch nicht, sondern ich sage immer, wenn es fertig ist, ist es fertig. Das Wichtigste ist Qualität. Das sage ich auch zu meinen jungen Tischler und Tischlerinnen. Das Wichtigste ist Qualität. Die Geschwindigkeit kommt automatisch, wie mit ganz vielen Dingen im Leben.
Klar, je mehr Routine und Erfahrung man hat, umso schneller genau. Und routinierter wird man. Klar.
Richtig, genau. So. Und ich habe Tage, da kommt der eine oder andere oder die andere kommt vielleicht 20 Mal, 25 Mal an dem Tag in mein Büro und stellt mir eine Frage.
Hast du aber gute Nehmerqualitäten.
Wie bitte?
Da hast du gute Nehmerqualitäten.
Ja, weil das einfach, für mich ist es auch cool. Die sollen sich auch probieren, die sollen auch Fehler machen und das machen sie auch. Sie probieren sich, sie machen Fehler, lernen da draus. Nur manchmal wissen sie, und das ist auch ein zweiter Punkt, ich sage immer, dass sie versuchen sollen, sich zu sensibilisieren, ab wann es schlau wäre, vorher zu fragen. Wenn es um große Maschinen geht zum Beispiel, wenn es um ja vielleicht noch den einen Schnitt geht, der vielleicht das ganze Werkstück zum Fehler macht, in Anführungsstrichen, oder zum Müll macht. Das klappt auch, je erfahrener die sind, desto besser klappt das, weil natürlich das Gefühl schon viel weiterentwickelt ist. Aber zum Beispiel meine eine Auszubildende, die ist so, dass sie ungerne Fehler macht. Deswegen auch weniger gerne von sich aus probiert. Und die kommt einfach sehr regelmäßig ins Büro und fragt mich. Und die fragt mich auch am liebsten, weil sie weiß, sie kriegt gleich den kürzesten Weg nach Rom.
Clever. Du hast gerade angesprochen, auch große Maschinen. Also deine Werkstatt ist komplett ausgestattet mit allem, was man sozusagen heute haben sollte. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitet ihr?
Mhm. Wir arbeiten sehr traditionell, weil wir gar keine Spanplatte verarbeiten. Das heißt, wir haben keine CNC, wir haben keine Kantenanleihmaschine, das sind so die, oder eine liegende Plattensäge, die computergesteuert zuschneidet, weil wir erstens die Geschwindigkeiten nicht brauchen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir hier im Kieler Umland, habe ich auch einfach durch meine jahrelange Erfahrung und 20 Jahre als Angestellter, sehr gute Beziehungen noch zu meinen ehemaligen Betrieben und auch über die Jahre Beziehungen aufgebaut zu anderen Betrieben. Das heißt, wenn wir wirklich mal unbedingt eine CNC brauchen, ist es für mich überhaupt gar kein Problem, das zuliefern zu lassen. Wir arbeiten einfach so individuell, dass wir einen relativ großen Aufwand hätten, jedes Möbel zu programmieren, weil wir eben nicht in den Standardmöbeln unterwegs sind. Wir sind nicht in den Standardküchenkorben unterwegs, wir sind nicht in den Standardkleiderschrankkorben unterwegs. Das heißt, wir können nicht sagen, okay, letzte Woche gebaut, diese Woche wieder bauen, nur 5 cm kleiner. Sondern wir hätten einen relativ hohen Programmierungsaufwand zu unseren Möbeln. Und Viele Tischlerinhaber und Inhaberinnen beschweren sich heute auch darüber, dass die Generation, die jetzt junge Tischler und Tischlerinnen sind, nicht mehr von Hand arbeiten können. Oder ich nenne ein Beispiel von vor kurzer Zeit, hat sich ein Tischlereiinhaber darüber beschwert, dass seine MitarbeiterInnen auf der Baustelle nicht von Hand ein Loch gerade bohren können. Daraufhin habe ich ihn gefragt, wie oft bohren die denn in der Werkstatt von Hand ein Loch? Da war Funkstille, weil ich zu ihm gesagt habe, er hat nicht geantwortet. Ich habe dann gesagt, siehst du, die bohren von Hand in der Werkstatt nie ein Loch, weil es immer die Maschine macht. Und dann sind sie auf der Baustelle, wo sie natürlich die Maschine nicht dabei haben und dann müssen sie plötzlich von Hand ein Loch bohren. Und dann ist es das erste Mal, dass sie von Hand ein Loch bohren. Woher sollen sie das können? Und das finde ich so super schade, weil es ja eigentlich den Beruf ausmacht. Das ist ja das echte Handwerk und nicht die Maschine, die alles macht und du nur drauflegst und runternimmst. Und da wir eben keine Standardmaterialien verarbeiten, habe ich mich dagegen entschieden, das zu machen und industriell zu produzieren. Und wir arbeiten richtig von Hand. Ja, wir haben stationäre Maschinen. Das sind die klassischen Tischlereimaschinen, die es schon seit immer in Tischlereien gibt.
Das sind und für dich und für euch funktioniert es ja. Also wie du schon gemeint hast, dein Team wächst natürlich. Die Aufträge sind offensichtlich da. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn es so matcht. Dennoch hast du, oder nicht dennoch, sondern du hast über 20 Jahre im Angestelltenverhältnis gelebt, gearbeitet und hast dann beschlossen, das ist nichts mehr für mich. Wie kam dieser Switch? Oder war das schon immer dein Ziel, dich selbstständig zu machen?
Meine Lieblingsstory in meinem Leben als Tischler, weil die Frage natürlich nicht zum ersten Mal mir gestellt wurde. Ich könnte jetzt die Kamera schwenken, aber wir sind ja nicht live mit Kamera. Aber bei meinem Arbeitsplatz, an meinem Rechner sitzt ein 3D-gedruckter Pumuckl. Und ich habe mit 10 Jahren Meister Eder und seinen Pumuckl geguckt und danach habe ich gesagt zu meinen Eltern, ich werde eine Tischlerei haben. Früher oder später.
Und jetzt hast du zumindest einen Pumuckl in 3D, wenn auch nicht
richtig.
In echt.
Ja, ich habe auch ein paar Pumuckl da unten rumlaufen, aber es ist tatsächlich so, dass diese Serie mir ziemlich den Kopf verdreht hat. Ich war schon immer der Handwerker. Meine Familie ist bis in weite Wurzeln studiert. Und irgendwie ist in mir der Handwerker dann ausgebrochen. Und das war ab dem Moment mein Ziel. Und ich habe ich habe dann gesagt, okay, ich werde versuchen, meinen Schulweg so kurz wie möglich zu gestalten. Habe dann eigentlich mehr oder weniger direkt nach der Einschulung aufs Abi, aufs Gymnasium eigentlich das Gymnasium wieder hinter mir gelassen. Und habe eine super schöne Tischlerei gefunden von 1920, das Gebäude und auch ein Teil der Maschinen, wo ich dann 91 meine Ausbildung angefangen habe. Und das war schon der Step.
In die Richtung, in die du jetzt auch weiterhin gehst. Oder,
ja. Total. Und genau. Und das war eine sehr kleine Tischlerei, die aber zum Beispiel für einen sehr, sehr, sehr großen Kleidungsmogul, sagt man, der alle Läden in Deutschland eingerichtet hat. Zu dem Zeitpunkt fast 200 Kleidungsläden. Und da habe ich gemerkt, kleine Tischlerei produziert trotzdem für so einen großen Kunden die Möbel. Aber auch für ganz viele Privatkunden. Und da habe ich gemerkt, dass es muss nicht industriell sein, damit das miteinander funktioniert. Das war natürlich cool, aber ich habe gesagt, ich möchte für mich die Sprache des Tischlerns zu 100% beherrschen und noch mehr, damit ich mich damit nicht auseinandersetzen muss, wenn ich mich selbstständig mache. Weil in dem Moment, wo man sich selbstständig macht, kommen ganz viele andere Sachen. Und damit habe ich gesagt, wenn ich mich dann noch darauf konzentrieren muss, wie baue ich ein Möbel, das ein Kunde angefragt hat, das wäre mir zu doll. Mhm. Und deswegen habe ich einfach
Erfahrung gesammelt.
Lange durchgehalten. Als du
dich dann, okay.
Genau, und ich habe zum Schluss 7 Jahre Werkstattleitung gemacht. Da habe ich immer gesagt, ich bin selbstständig ohne Risiko, weil es nicht mein Konto war. Das war natürlich super Training nochmal. Und ja, ich hätte es sicherlich früher machen können, aber es fühlte sich für mich genau richtig an, weil ich nach den 20 Jahren ein Jahr Pause gemacht habe. Mein Sohn wurde geboren. Ich habe mich ein Jahr lang um meinen Sohn gekümmert. Meine Frau hat Teilzeit gearbeitet. Und in dem Jahr habe ich die Selbstständigkeit vorbereitet mit allem Pipapo und dann losgelegt.
Super.
Ja, es war cool. Ist cool.
Ja. Und du hast gestern im Vorgespräch hast du angedeutet, du hast dir schon damals eine Liste gemacht mit den Dingen, die du doof fandest im Angestelltenverhältnis, wo du gedacht hast, nee, wenn ich mal Chef bin, dann, ja, dann wird es anders. Hast ja du nochmal zwei, drei Punkte, wo du sagst, das ist dir damals sauer aufgestoßen, genau diese Punkte, was du jetzt eben anders machst?
Ja, habe ich. Weißt du, was das Allerschlimmste für mich und ganz viele andere Mitarbeiter im Arbeitsleben allgemein ist? Hierarchie, sagen manche, muss sein in Firmenstrukturen. Ja, gebe ich recht, dass es in manchen Firmenstrukturen so sein sollte. Aber häufig ist es so, und das ist das, was mich wirklich manchmal zur Weißglut gebracht hat, wenn Hierarchie bedeutet, dass jemand dich anschreien darf, weil er nicht kompetent ist. Und das ist vielleicht im Handwerk mehr vertreten, dass schneller mal geschrien wird, weil man so ein bisschen, naja, Wilder Westen und wir sitzen ja nicht im Büro. Aber ich wurde oft unfreundlich aus dem Büro gebeten, angeschrien, weil ich eine Frage gestellt habe. Und schlichtweg habe ich gemerkt, irgendwann, das hat lange länger gedauert, dass man mich anschreit, dass man die Position über mir nutzt, um nicht aufzufliegen, dass man keine Antwort hat. Und das ist das, was mich am meisten getriggert hat. Und wo ich gedacht habe, wenn man eine Antwort nicht hat, ist es doch nicht schlimm, weil vielleicht hat sie ja jemand anderes, wir müssen den nur finden. Aber jemanden deswegen anzuschreien, ganz schlimm. Einer der allerobersten Punkte. dann, wenn es im Privatleben Termine gibt oder wenn es familiäre Probleme gibt oder Termine gibt oder irgendwas, ein Arzttermin oder keine Ahnung, dass es im Grunde immer hieß, kannst du machen am Samstag, am Sonntag, ab 18 Uhr. Und es nie die Möglichkeit mal gab, zu sagen, ey, ich komme morgen um 9, ich habe davor noch einen Termin. Oder mitten am Tag, aus dem Nichts, ich muss jetzt nach Hause, weil mein Opa liegt im Sterben. Keine Ahnung. Es gibt so viele verschiedene private Gründe, warum man vielleicht mal auf der Arbeit fehlt, spontan los muss, spontan später kommt oder spontan Donnerstag, Freitag Urlaub braucht. Und dieses immer sich rechtfertigen müssen und es dann im Ende doch nicht zu bekommen, das habe ich auch nie verstanden. Weil was ist das Endergebnis? Das Endergebnis ist, dass man einen gelben Schein reinreicht, obwohl es gar nicht so ist. Und du zwingst Menschen dazu, unehrlich zu werden, obwohl sie eigentlich mit einer ehrlichen Ansage zu dir gekommen sind. Und bei mir ist es so, egal wann, was, wie ist, die Leute können das machen. Und deswegen werde ich nicht beschissen, deswegen werde ich nicht mit gelben Zetteln zugenagelt. Die kommen zu mir und sagen, Stefan, meine Katzen müssen zum Tierarzt, jetzt. Und dann sage ich, dann fahr jetzt nach Hause und kümmere dich um deine Katzen.
Funktioniert das im Betrieb?
Mega, weil es alle machen dürfen. Und deswegen sagt auch keiner, und der fährt jetzt wegen seinen Katzen nach Hause, dann fahre ich morgen wegen meinen verwelkten Tulpen nach Hause.
Okay. Sondern, auch akut.
Okay, er muss wegen seinen Katzen nach Hause. Wir retten ihm den Arsch, auf Deutsch gesagt. Weil es kann ja sein, dass ich auch mal was habe und dann möchte ich, dass die anderen mir unter die Arme greifen. Und das funktioniert. Das funktioniert super. Und das habe ich nie verstanden. Genauso, wie ich es nie verstanden habe, wenn ich extra Arbeit leiste für meinen Chef. Sprich über Stunden, man drum kämpfen musste, Freizeitausgleich oder finanziellen Ausgleich dafür zu bekommen. Das habe ich auch nie verstanden.
Und das machst du auch anders.
Das
Wie sind bei euch die Arbeitszeiten?
Die Arbeitszeiten sind bei uns Ja, auch nochmal anders. 30 Stunden Betrieb sind wir. Wir arbeiten okay. von 8 bis 15.30 Uhr, machen kein Frühstück, sondern nur Mittag, aber eine Stunde. Und freitags bis 12 Uhr ohne Mittag. Und um 11 Uhr wird aufgeräumt, alle zusammen von 11 bis 12 Uhr am Freitag. Und in der Woche wird während der Arbeitszeit werden die Strukturen gehalten und es wird kein Müll erst auf dem Boden, um ihn dann zu Feierabend in den Mülleimer zu schmeißen, sondern es stehen genug Mülleimer rum, um sie direkt in den Müll zu schmeißen. Und der 30-Stunden-Betrieb funktioniert auch seit 15 Jahren.
Damals, damit hast du direkt angefangen. Vor 15 Jahren, habe ich verstanden, hast du deinen Betrieb gegründet.
Ja.
Und hast direkt damit so begonnen und das seither auch so gute Erfahrungen gemacht, dass du gesagt hast, das Modell funktioniert für mich. Passt. Ja,
genau. Die Skandinavier machen das schon ewig und man hat aus Skandinavien nur Positives darüber gehört. Und es kam so ein bisschen aus der Not, weil meine ersten Gesellen habe ich nach 3 Monaten eingestellt, weil ich eben aus der Vorzeit als Werkstattleiter und so weiter, gab es auch Kunden, die einfach gesagt haben, okay, Stefan, egal wo du hingehst, wir kommen mit. Mhm. Und es ging ab Tag 1 los und nach 3 Monaten habe ich gesagt, ich muss jemanden einstellen, ich schaffe das nicht alleine. Ich wollte es auch nicht alleine schaffen. Ich habe auch keine Lust, alleine zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, hey Hauke, pass auf, 20 Stunden. Weil ich natürlich das finanzielle Risiko gesehen habe. Dann hat er gesagt, 20 Stunden, Stefan, ich will schon auch irgendwie was essen. Und 25? Ja, komm, lass uns 30 machen. Dann habe ich gesagt, gut, wir probieren es mit 30. Wiederum ein halbes Jahr später habe ich zu Hauke gesagt, wir müssen aufstocken auf 35 oder 38, weil wir einfach noch mehr zu tun haben. Nö. Ich finde 30 geil. Und ich so, okay, da muss ich mir was überlegen. Dann kam der zweite Tischlergeselle. Ich so, hast du Bock auf 20 Stunden? Gleiche Reise. Okay, sag ich, probiere ich 30. Ja, und so hat sich das über die Jahre entwickelt. Da sind natürlich der ein oder andere ist auch gegangen wieder, weil, was weiß ich, nach Schweden ausgewandert, nochmal studiert, seinen Meister gemacht, keine Ahnung, was weiß ich, was sie für Ideen hatten im Leben. Aber grundsätzlich ist der 30-Stunden-Betrieb geblieben, weil das einfach ja nur Vorteile hat. Und ich glaube tatsächlich, mindestens in Schleswig-Holstein bin ich der einzige Betrieb, der auf 30 Stunden auch ausbildet. Weil tariflich haben die Auszubildenden in Deutschland immer noch eine 40-Stunden-Woche. Obwohl es schon seit, glaube ich, 25 Jahren oder 30 Jahren für die Facharbeiter und Facharbeiterinnen keine 40-Stunden-Woche mehr gibt. Die müssen deswegen 2 Stunden pro Woche von einem Facharbeiter oder Facharbeiterin betreut werden, weil die ja nicht alleine im Betrieb sein dürfen. Auszubildende dürfen nicht alleine im Betrieb sein. Das ist vorgegeben. Und du brauchst 1,1 Facharbeiter auf einen Auszubildenden. Das heißt, wenn du 4 Auszubildende hast, müssen praktisch 5 oder 6 Facharbeiter 2 Überstunden pro Woche machen, weil sie auf die Auszubildenden aufpassen müssen.
Und das Modell natürlich. Hattest du keine Lust, deswegen sind bei dir Azubis auch mit 30 Stunden am Start.
Ja, natürlich.
Ja,
okay. Weil es einfach viel besser funktioniert. Das ist ein super harter Beruf. Rechnerisch bewegen wir 1 Tonne pro Tag pro Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Das ist viel Gewicht.
Was sagst du zu diesem weit verbreiteten, nicht Vorteil, aber der Aussage, dass junge Menschen heutzutage gar nicht mehr so viel leisten wollen und mehr auf ihre Work-Life-Balance bedacht sind? Wie nimmst du die junge Generation wahr? Ich meine, ihr seid nun mal ein junges Team.
Ich glaube, nach der Geburt des Menschen war immer die nächste Generation die faulere. Die nicht funktionierende.
Dafür funktioniert es schon ziemlich lang, das Konzept.
Richtig. Das ist genau der Punkt. Und es ist nicht die junge Generation, die nicht funktioniert. Es ist der Kopf der alten Generation, die nicht moderner wird. Und meine Auszubildenden und auch meine Praktikanten und Praktikantinnen sind häufig so, dass sie sagen, oh Mann, letzter Tag, ab Montag muss ich wieder in die Schule, kein Bock. Oder darf ich bitte, bitte nach der Ausbildung hier bleiben? Motivationsprobleme habe ich überhaupt gar keine. Ich habe keinen, der sich verpieselt. Ich habe keinen, der auf sein Handy guckt. Diese Stunde Mittagessen, da sitzen wir zusammen, machen eine Brotzeit, da guckt niemand auf sein Telefon. Es wird sich unterhalten über das Privatleben. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass ich nicht über die Arbeit oder Kunden oder irgendwas unterhalten werden darf.
Oha. Deswegen, und okay.
Ja, weil sonst kommst du in diesen Modus. Du unterhältst dich über den Kunden, die Kundin, weil du hast ja vielleicht auch so unterschiedliche Privatleben, dass es gar keine Berührungspunkte gibt. Und dann hast du das Tischlern. Da gibt es einen Nenner. Darüber kann man sich einfach unterhalten. Auch ein Punkt, den ich zum Beispiel auf meiner Not-to-Do-Liste hatte, über die Titelthemen der Bild-Zeitung zu diskutieren. Ich bin jetzt eh nicht in der Gefahr, dass hier irgendjemand morgens sich die Bild-Zeitung kauft, obwohl es eine sehr gut recherchierte Zeitschrift ist. Aber egal, das soll jeder machen, wie er meint. Wir unterhalten uns über das Wochenende zum Beispiel am Montag. Wird einmal rundherum gefragt, wie das Wochenende war. Am Donnerstag bei unserem letzten Mittag sozusagen, weil freitags kein Mittag ist, wird gefragt, was am Wochenende anliegt. So, also haben wir noch den Dienstag und den Mittwoch. Und da reden wir über alles Mögliche, über das kranke Pferd, über heute zum Beispiel hat einer meiner Mitarbeiter hat einen neuen Vespa-Roller. Und er weiß nicht, warum er sich damals den in Türkis gekauft hat. Und dann haben wir darüber diskutiert, wie wir diesen Vespa-Roller stylischer machen können.
okay. Ja, also euch gehen so die Themen sozusagen nicht aus. Wenn du sagst, ihr macht auch immer zusammen Mittagessen, kocht dann einer von euch oder wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt ja auch einen sehr, ja schon fast wohnlichen Aufenthaltsraum, habe ich gesehen. Ja. Wie läuft das ab bei euch?
Am Montag kauft einer der Auszubildenden ein. Alles, was man so auf eine Brotzeit essen kann. Gemüse, vegan, vegetarisch, alle möglichen Aufschnittgeschichten oder Aufstrichgeschichten. Und dann haben wir das große Glück, dass wir hier direkt um die Ecke einen Sauerteigbäcker haben, mit dem ich damals einen coolen Deal gemacht habe, weil ich ihm gesagt habe, dass wir zwischen 5 und 8 Brote pro Woche abnehmen. Kaufen wir verschiedene Sauerteigbrote. Und dann sitzen wir da und essen zusammen. Und das ist aus einer Situation entstanden, weil ein Mitarbeiter von mir immer das billigste Brot, den billigsten Aufschnitt und das sehr lange Zeit gegessen hat. Und dann habe ich gesagt, hey, deine Muskeln und dein Gehirn brauchen Nahrung. Du hast einen anspruchsvollen Job. Du fütterst deine Muskeln nicht und du fütterst dein Gehirn nicht. Und wir wissen ja, dass wahrscheinlich unsere Generation noch eher als Junge, aber häufig wird am Essen zuerst gespart. Und das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, ich bezahle jetzt das Essen, damit ihr euch richtig ernährt. Und das hat natürlich zu einer gewissen Entspannung geführt, weil die Leute Dinge essen, die sie sich zu Hause gar nicht gönnen. Und dann sitzen wir da eine Stunde und jeder macht sich sein Brot, wie er will. Und ja, es ist schon cool, weil auch Kommunikation stattfindet. Ne? Gib mir mal die Streichcreme, gib mir mal bitte den Käse, gib mir mal das Brotmesser. Also alleine da findet schon eine Kommunikation statt, gezwungenermaßen. Und das ist zum Beispiel auch für Praktikanten, die dann den ersten Tag da sind, die können sich gar nicht irgendwie verstecken. Selbst wenn es Typen sind, die sich vielleicht in der Klasse zum Beispiel ganz hinten letzte Reihe verstecken und bloß nicht auffallen, auch die müssen an dieser Kommunikation teilnehmen. Und da stellen wir eben ganz oft fest, dass diese umstrittene Generation, die nichts mehr kann und nur aufs Handy guckt, ganz anders ist, wenn sie abgeholt werden. Wenn du die jungen Leute abholst, funktionieren sie genauso wie wir damals, als wir jung waren. Wenn uns irgendwas gelangweilt hat, hat uns das einfach auch gar nicht interessiert. Und was war das Ende vom Lied? Wir haben die Schuhe nicht hochgehoben beim Gehen und wir haben eine Fluppe gezogen. Wurden wir abgeholt? On fire. Und genauso ist es heute auch noch. Es ist alles, meiner Meinung nach, ist
hat sich gar nicht so
nur,
viel geändert.
Hol die Leute ab und sie sind on fire. Ob sie talentiert sind oder nicht, das ist eine andere Frage. Mhm. Da ist nicht jeder fürs Handwerk gemacht. Aber sie abholen, funktioniert
super. Ihnen die Chance zu geben, ja.
Klar. Man muss es nur ein bisschen machen.
Wenn jetzt ein anderer Betriebsinhaber zu dir käme und sagen würde, Mensch, Stefan, bei dir läuft das irgendwie relativ smooth, das sieht so aus, ob ihr alle auch Spaß an der Arbeit habt, kannst du mir ein paar Tipps geben, welche, keine Ahnung, 3, 4 Punkte würdest du jetzt nochmal so zusammenfassend aufführen, die dir spontan einfallen?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Weil es tatsächlich so ist. Es gibt Betriebe in Kiel, die mich anfragen und kannst du meine Werkstatt leiten, kannst du ein Coaching machen, kannst du mir mal einen Tipp geben, hast du vielleicht jemanden, der sich bei mir für eine Ausbildung bewirbt. Grundsätzlich vermittle ich jedes Jahr junge Leute in die anderen Betriebe, weil die gar keine Bewerbung haben teilweise. Aber wenn du den Leuten dann sagst, guck mal, präsentier dich mal auf Social Media. Präsentier dich mal mit deinem Webauftritt ein bisschen fresher als noch dein Werkstattbild von 1990. Also es gibt eine Tischlerei, in der ich gearbeitet habe, von 1999 bis 2004. Ich bin auf dem Teambild heute noch. What? Wenn ich meinem Teenager-Sohn das Bild zeige und sage, guck mal, das bin ich, dann sagt er, nein, das bist du nicht. Und ich sage, doch, ich war auch mal jung.
Können sich Kinder ja
schade,
gar nicht
dass
vorstellen.
Du mich nicht mehr erkennst. Ja.
Also willst du damit sagen, ist auch ein bisschen schwierig, das eigene Konzept anderen so überzustülpen. Jeder muss da auch so seinen eigenen Weg finden und authentisch bleiben. Und wahrscheinlich ist es dann so eine Gemengelage, ne? Also dass man mit seinen Rahmenbedingungen arbeitet und vielleicht so 1, 2 Punkte mal aufgreift. Weil bei dir habe ich so das Gefühl, ist es so gewachsen. Du hattest schon sehr konkrete Vorstellungen, was du willst und was du nicht willst. Du hattest natürlich auch den Vorteil, du hast bei Null angefangen. Ich glaube, es ist nochmal schwieriger, wenn man in schon vorgeformte, vorgefertigte Rahmenbedingungen reinkommt. Ja. Also sprich, Betriebsübernahme ist ja auch nochmal was anderes. Und du hattest ja quasi ein weißes Blatt. Du konntest sagen, so, ich fange jetzt hier mal bei Null an. Ich mache das jetzt mal so, wie ich das mir vorstelle.
Ja, das stimmt. Ein Neuanfang ist natürlich einfacher, weil du es strukturieren kannst, wie du möchtest. Aber es ist ja einfach die Akzeptanz, mal einfach mal zu probieren, einfach mal zu machen. Hier ist ja in unserer Gesellschaft auch,
Fehler machen ist immer noch schwierig.
Es ist schwierig, weil der Nachbar guckt ja über den Zaun. Und dem Nachbarn will man eigentlich ja gefallen. Und deswegen haben sie in der Wohnsiedlung ja auch alle das gleiche Auto, nur mit einem anderen Aufkleber drauf und sind deswegen individuell. Eigentlich strebt der Mensch ja dazu, individuell sein zu wollen, weil er ja ein Unikat sein möchte, weil er ja nicht unbedingt mit dem Schwarm mitschwimmen möchte. Aber ich weiß ja, wie die Resonanz ist, zum Beispiel auf unsere Arbeitskleidung von anderen Tischlereiinhabern, teilweise auch von der Innung, von Alteingesessenen, dass das häufig bis hin zu kritisiert wird.
Mhm. Und wir sprechen
oder
von
auch,
Arbeitskleidung, ne?
Ja, weil also wo man denkt so, wir haben riesengroß Tischlerei-Prototyp draufstehen. Man erkennt uns als Tischlerei-Prototyp. Das muss aber nicht zwangsläufig eine braune Jacke sein. Oder ein braunes T-Shirt oder eine Latzhose oder wie auch immer. Aber dieses auch mal anecken, das ist ja für viele dann auch ein auf der Bühne stehen. Und das damit hatte ich persönlich noch nie ein Problem. Es ging mir aber auch nie darum, sondern ich habe immer gesagt, ich will mich einfach wohlfühlen. Und vor allen Dingen will ich authentisch sein. Einer der wichtigsten Punkte überhaupt, finde ich, im Geschäftsleben. Und ich will mich nicht belügen. Und das mache ich. Ich mache das dann einfach. Und wenn das anderen Leuten nicht passt, dann ist das ja nicht mein Problem. Das ist ja deren Problem. Und diese Lockerheit, die ich ja auch von anderen Betrieben, mit denen ich zu tun habe, mitbekomme, da gibt es schon den einen oder anderen, die sich mittlerweile trauen, auch mal vorsichtig gesagt zu kopieren. Also es gibt jetzt eine Zimmerei, wo sich ein Azubi im überbetrieblichen Lehrgang mit dem Azubi von der Zimmerei, die haben sich so ein bisschen angefreundet. Und vor 4 Wochen haben die einen Post rausgehauen und die haben jetzt neue Arbeits-T-Shirts. Die sind rosa. Da habe ich gedacht, cool, endlich mal einer, der sich auch traut. Und die anderen finden es irgendwie insgeheim geil, aber sie machen es dann nicht. Ach, weil Tradition blockt ja auch häufig Innovation.
Dabei kann das so wunderbar einhergehen, ne?
Voll. Also es ist ja nicht so, dass wir das Handwerk neu erfinden. Wir sagen nur, wir gestalten es ein bisschen drumherum, nicht ganz so trocken.
Ja, und am Ende des Tages, offensichtlich hast du ja ausreichend Kundschaft, die über Referenzen oder über Mund-zu-Mund-Werbung zu euch kommt, die ja mit eurer Arbeit, und das ist ja auch entscheidend, zufrieden sind.
Ja, und der Kunde, der findet das gerade gut, dass wir vielleicht ein bisschen anders sind. Weil in den 90ern war es super cool, Coca-Cola zu trinken. Darf man das sagen in so einem Podcast? Ist das Werbung? Weiß ich nicht. Egal. War es super cool, Coca-Cola zu trinken oder Markenschuhe zu tragen. Und heute ist es ja viel cooler, das No-Name-Getränk in der Hand zu haben. Weil man damit signalisiert, hey, ich schwimme nicht mit dem Schwarm, ich trinke irgendwas, was noch kein Mensch kennt. So sind ja No-Name-Marken genauso bekannt geworden. Und so ähnlich ist der Effekt bei uns. Wow, die sind ja gar nicht ganz klassisch Handwerksbetrieb. Cool, ich gehe zu denen. Mhm. Und dann, hey, wo hast du denn deinen Tisch gekauft? Tischerei Prototyp. Ah, von denen habe ich auch schon gehört. Die sind echt anders, ne? Ja, die sind total anders. Aber das Endergebnis ist auch ein Esstisch.
Solange er nicht rosa ist.
Ja, von mir aus auch rosa. Wir haben auch schon rosa Homeoffice gebaut, weil wir natürlich, und das ist eine andere Sache, dass die Fachhändler kommen zu mir und sagen, ey Stefan, mit abgefahrenem Shit komme ich zu dir, weil du der Einzige bist, der das verkauft. Weil ich mich auch traue zu sagen, guck mal Kunde, es gibt rosafarbenes Linoleum. Wollen wir nicht dein Homeoffice mit rosafarbenem Linoleum machen? Wow, was für eine geile Idee. Was für eine geile Farbkombo mit Weiß und so weiter. Was für ein super schönes Homeoffice. Machen.
Ja. Wann hast du gemerkt, dass dein Konzept und deine Herangehensweise funktioniert?
Tja, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Ich weiß nämlich nicht so ganz genau, ob ich schon zu 100% weiß, dass es funktioniert.
Nach 15 Jahren und 12 Mitarbeitern. Okay.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also wirtschaftlich gesehen funktioniert es. Allerdings muss man auch dazu sagen, ist mir bedrucktes Papier sehr unwichtig. Ich bin nicht der Typ, der unbedingt ein super dickes Auto fahren muss oder irgendwie in einer fetten Villa wohnen muss. Das interessiert mich alles nicht. Und wenn ich im Urlaub bin, habe ich ein kleines Apartment mit meiner Familie und wir kochen uns Nudeln. Insofern habe ich einen relativ privaten, einen sehr kleinen Haushalt. Und die Fixkosten in der Firma werden gedeckt. Ja, es ist sehr viel soziale Arbeit nötig für mich, um dieses Konzept in der Waage zu halten. Weil es für manche Menschen natürlich auch einfacher ist zu wissen, wo ist ihre Position in der Hierarchie. Er ist der Chef, er ist der Meister, er ist der Werkstattleiter, ich bin Geselle Nummer 3, ich bin Azubi im 3., 2., 1, ich bin Praktikant. Ich decke auf jeden Fall den Tisch auf, ist klar, weil ich bin ja Praktikant. Huch, wieso macht das denn plötzlich der älteste Geselle. Was ist denn hier los?
Ich glaube, es funktioniert nicht für jeden, ja.
Richtig, es funktioniert nicht für jeden. Aber das Gute ist, dass das Team in dieser Gleichstellung, ich nenne es ja nicht Gleichstellung im Sinne von, ihr seid alle gleich, sondern ich sage, ihr sollt euch auf Augenhöhe begegnen. Und das ist der feine Unterschied.
Der respektvolle Umgang. Mhm.
Genau, die Leute respektieren sich, egal in welchem Ranking sie sind, weil es dieses Ranking so nicht gibt. Mein neuer Mitarbeiter hat nach dem Probearbeiten zu mir gesagt, weißt du, was ich crazy finde? Dass man bei dir denkt, du wärst einfach auch nur, in Anführungsstrichen, nur ein Mitarbeiter in dieser Firma. Und das war für mich ein Lob, weil ich sage, ich will ja nicht der Chef sein mit Titel. Mein Spitzname ist Chefan. Habe ich mir nicht ausgedacht, waren meine Mitarbeiter. Aber mein Spitzname ist Chefan, weil ich der Chef bin. Aber ich heiße ja auch nicht Tischlerei Wolters, ich heiße ja Tischlerei Prototyp. Und die Leute, die anrufen, die Leute, die an der Tür klingeln, da wir mitten in der Stadt sitzen, haben wir relativ viel Laufkundschaft. Die werden auch von jedem bedient, weil ja im ersten Moment keiner weiß, wer ist der Chef. Und da ich nicht mit Schlips und Kragen rumlaufe, bin ich optisch schon nicht der Chef. Ja, wenn man genau hinguckt, bin ich dann der älteste Sack hier im Laden. Deswegen kann man vermuten, dass ich der Chef sein muss. Aber
also, du kamst sicher mit deinem Cappy.
Ja, genau. Es wurden auch schon andere als Chefs gesehen oder Chefinnen.
Wie kamst du den Namen Prototyp? Tischlerei-Prototyp, noch da kurz die Geschichte dahinter.
Mein Spitzname seit über 30 Jahren, weil ein sehr guter oder einer meiner besten Surf-Buddies die Idee hatte, dass ich der Prototyp eines kalifornischen Surfers wäre.
Nur in der
Kilo-Bucht. Daraufhin hat er mich Prototyp genannt. Und dann war ich irgendwann nur noch Proto, weil die meisten Prototyp zu lang war. Dann habe ich ja dieses Jahr Elternzeit genommen und habe im Detail über das Konzept nachgedacht. Dann musste ich auch einen Businessplan schreiben für die Handwerkskammer, was weiß ich was. Und dann habe ich natürlich noch über den Namen nachgedacht. Und ich kam nicht auf den richtigen Namen. Ich habe überlegt und überlegt und überlegt. Und ich wollte auf gar keinen Fall Tischlerei Wolters heißen. Weil mir das auch zu langweilig, zu jeder nennt sich Tischlerei-Name. Und ich wollte es eben nicht personalisieren, aus dem Grund, weil ich eben wollte, dass nicht gleich klar ist, wer ist der Chef. Und das hat am längsten gedauert. Ich hatte das Logo fertig, habe von Hand ein Logo gezeichnet und so weiter und so fort. Ich hatte alles fertig, also vom Stil her das Logo fertig, aber der Name fehlte noch. Und das hat mich fast wahnsinnig gemacht, dass ich nicht auf den Namen kam. Und da war ich schon kurz davor zu sagen, scheiß drauf, Tischlerei Wolters, ruft mich Henrik an und sagt, Alter Proto, was geht? Und ich so, Idiot.
Manchmal liegt die Lösung so nah.
Ja, kommst du aber nicht drauf. Und ich so, Henrik, was hältst du von dem Namen Tischlerei Prototyp? Und er so, mega. Und ich so, jo, finde ich auch.
Und sie geboren.
Genau.
Sehr schön.
Klar gab es auch Kritiker. Was soll das? Prototyp ist ein nicht fertiges Dings, bla bla bla. Ich sage, der Prototyp ist immer besser als die Serie, damit der Kunde die Serie in Auftrag gibt. Aber darum ging es mir nicht, sondern es ging mir darum, den Prototypen gibt es einmal und nie wieder. Ob dann die Serie folgt oder nicht, ist egal. Aber das passte zu meinem Konzept. Dann habe ich gesagt, okay. Tischlerei Prototyp ist markant. Es gibt Leute, die regen sich darüber auf. Danke für die PR. Ja, und dann war das Tischlerei-Prototyp.
Sehr schön.
Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist die Tischlerei-Prototyp, für die wir eigentlich gar keine Werbung machen müssen, weil du offensichtlich ausreichend Anrufe und Anfragen erhältst. Aber dennoch, dein Konzept finde ich total sympathisch und auch total überzeugend. Es freut mich vor allen Dingen, dass es funktioniert. Also,
danke.
Dass es nicht in die Ecke gestellt wird, ah, das ist ja ein Träumer und ein Spinner und was ist denn das für ein Schmarrn? Das geht ja gar nicht, sondern
hören wir oft
stimmt
genug.
Nicht. Es funktioniert und das finde ich ein schönes Zeichen. Und ja. Man muss ja nicht alles so machen wie du, aber vielleicht kann sich vielleicht der ein oder andere ja auch eine Scheibe von diesen Ideen abschneiden und sich da inspirieren lassen. Insofern total cool. Also vielen Dank.
Ja, vielen Dank an euch. Ich freue mich, dass wir mal zusammengekommen sind. Ich hänge ja schon lange an eurem Rockzipfel.
Und jetzt haben wir mal reagiert.
Ja, ich finde es einfach, ich finde alles cool, was versucht, das Handwerk auf Niveau zu bringen, dass die Menschheit wirklich checkt, hey, ohne Handwerk ist eigentlich, wäre die, der Erdball noch naturbelassen, was grundsätzlich auch nicht schlecht wäre, aber ohne Handwerk würde es vieles nicht geben. Deswegen freue ich mich über jeden, der daran arbeitet und dem Handwerk damit auch eine Wertschätzung aus der Bevölkerung gibt. Da ist die Handwerkskammer auch, wo ich sage, die Kampagnen, die Handwerkskammer mittlerweile bringt, sind wirklich moderner, sind ansprechender, finde ich super. Und alles, was dieses doch auch festgefahrene teilweise ein bisschen knackt, finde ich total cool. Und ich mag euch, mag die Zeitschrift schon immer. Ich finde das cool. Vielen, vielen Dank an euch.
Danke dir.
Ja, wow, das war das Gespräch mit Stefan Wolters von der Tischlerei Prototyp aus Kiel. Ich fand das Gespräch total spannend, weil inspirierend. Einfach mal eine andere Persönlichkeit aus dem Tischlerhandwerk, der mit unkonventionellen Ideen und einer etwas unkonventionellen Herangehensweise es schafft, Mitarbeiter zu gewinnen, Mitarbeiterinnen zu gewinnen und vor allen Dingen ein junges Team an seiner Seite zu halten und gemeinsam tolle Projekte zu stemmen. Ich fand, dass die Stimmung recht gut rüberkam. Am liebsten würde ich jetzt in den Norden ziehen. Wenn ihr noch Wünsche habt, wenn ihr noch Ideen habt für unseren DDS-Podcast Ungehobelt, meldet euch doch gern einfach, schaut bei unserem Instagram-Kanal vorbei und begleitet uns weiterhin auf dieser Reise.